Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Meine heutige Gästin treffe ich endlich mal wieder in der Base 5 Podcast Box, mein absoluter Lieblingsort, um Podcasts aufzunehmen. Und noch besser, sie ist nicht nur Trainerin und Ernährungscoach, sondern auch Mitinhaberin der Base 5 in Innsbruck. Wir sprechen über unsere beiden Arbeitsfelder und wie diese eng miteinander verknüpft sind. Ernährung und die mentale Komponente. Eine enge Verbindung, die sich in beide Richtungen auswirken kann. Was wir essen, beeinflusst unsere Stimmung und Denkleistung, während unsere psychische Verfassung, wie zum Beispiel Stress, also Emotionen, unser Essverhalten steuern kann. Warum ist die Ernährung für Sportler auch mental wichtig? Warum wird es schnell emotional? Und welche Funktionen hat es, egal welche Sportart, egal welches Niveau? Ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit einer weiteren Expertin des Base 5 Teams. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Tamara Riesterer.
Hallo Kaya, ich freue mich sehr, dass wir da sind, dass du heute in Innsbruck wieder zu Besuch bist und ich in deinem Podcast.
Endlich hat es geklappt, ist ja terminlich nicht immer ganz so einfach, aber schön, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht's dir, Tami?
Gut, danke. Ja, mir geht's gut. Wir starten ja heute schon sehr früh, aber nichtsdestotrotz habe ich mich jetzt echt eigentlich schon den ganzen letzten Abend, die ganze Nacht auf diesen Podcast gefreut und bin ganz gespannt, was wir gemeinsam jetzt hier im Gespräch rausfinden.
Das ist ein guter Einstieg. Ich hoffe, du konntest schlafen. Ich habe es heute Morgen gemerkt. Große Vorfreude. Ich muss dann immer aufpassen, wenn ich eh schon aufgeregt bin mit Koffein. Aber da kommen wir vielleicht noch ein bisschen drauf, was bestimmte Nahrungsmittel mit der Stimmung machen können und wie man auch wahrnehmen kann, wie sie einen beeinflussen. Tami, ich starte ja meinen Podcast immer damit, dass ich meine Gäste und Gästinnen bitte, sich in drei Worten privat und vielleicht in drei Worten beruflich zu beschreiben. Also beruflich wäre jetzt als Coach, Coachin in deinem Falle. Mhm. Und wie bist du so privat?
Schau, da hätte ich mich jetzt mal drauf vorbereiten können. Okay, drei Worte privat würde ich sagen: lebendig, einfühlsam und verbindend. Mhm. Und als Coach würde ich auch sagen, empathisch, fordernd und unterstützend.
Mhm. Sehr schöne Worte. Ich muss jetzt überlegen, ob ich mir sie für später nochmal, aber ich glaube, ich habe sie behalten. Tami, du warst ja selbst Skirennläuferin und arbeitest heute als Ernährungscoachin und Trainerin. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht ganz ein Zufall war. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, vielleicht auch retrospektiv, wie eng Ernährung und mentale Faktoren auch zusammenhängen können?
Ja, ich glaube, im Nachhinein wurde mir erst bewusst, wie früh ich das eigentlich schon wirklich wahrgenommen habe. Wir wurden damals schon unterstützt mit Ernährungsberatung, die halt im Team damals einfach mit dazu kamen, die Workshops mit uns gemacht haben und wo ich jetzt im Nachhinein auch merke, damals zu der Zeit, als ich so 15, 16, 17 war, war das noch gar kein so riesengroßes Thema für mich. Ich konnte immer essen, was ich wollte, im Skisport war es auch egal, was man gegessen hat, beziehungsweise da war Gewicht auch eher förderlich, so. Ja. Ich hatte aber auch nie ein großes Thema mit meiner Figur und ich glaube, das fließt ganz, ganz stark damit rein und mir wurde das dann immer wieder bewusst, wenn ich Sportler aus anderen Sportarten beobachtet habe, mitgekriegt habe, wie die beim Essen sich verhalten, mitgekriegt habe, wie Kommentare auch von Trainern oder Anweisungen von Trainern mit dazu kamen, wie häufig auch von denen selber Kommentare zu Leistungen kamen und sie das dann auf die Ernährung geschoben haben, im Positiven wie im Negativen. Und vor allem dann durch Sportstudium und diese bewusste Auseinandersetzung mit Training, mit Körper, mit eben auch, wie kann Ernährung den Körper unterstützen, bin ich da eigentlich viel intensiver mit reingekommen und habe mir gedacht, Training alleine reicht nicht aus. Man muss das Ganze als Gesamtpaket sehen, um eben auch die die beste Performance abzurufen und aber auch diese Balance zu halten aus eben Leistung und Gesundheit.
Mhm.
Ja, genau.
Gab es bei dir einen Schlüsselmoment, also vielleicht dann auch später oder, also ich kenne das ganz gut, was du jetzt erzählt hast, ich komme ja selber auch aus dem Skifahren, Skifreestyle, da war jetzt Essen überhaupt kein Thema, da haben wir uns keine Gedanken darüber gemacht, aber oft ist es ja so, dann durch Studium, bei mir ist Psychologiestudium, mir sind retrospektiv ganz viele Punkte auch mental aufgefallen und auch ein Schlüsselmoment, das weiß ich noch ganz genau, Neuseeland am Start, New Zealand Open, so hieß es ja damals, wir hatten ganz früher noch keine Weltcups, heulend. Und ja. Ich dachte, okay, irgendwas hat da nicht gestimmt. Jetzt kann ich das alles genau benennen, was da passiert ist, gedanklich, emotional, dass ich mir selber so viel Druck gemacht habe und ich hatte nur keine Ahnung, wie ich mir helfen hätte können, strukturiert. Das war natürlich alles sehr intuitiv. Gab es bei dir so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, okay, im Nachhinein war das ein Thema Ernährung und dementsprechend hat sich das auch mental ausgewirkt, also vielleicht ein Fehler oder auch bei anderen beobachtet, Muster, die man oft auch im Nachhinein erst benennen kann.
Also ich glaube wirklich so aus meiner eigenen sportlichen Zeit, da kann ich das gar nicht so sehr reflektieren, weil ich einfach zu diesem Zeitpunkt das Bewusstsein und das Wissen dazu nicht hatte und dann habe ich es auch nicht so wahrgenommen. Mir fällt es dann auf, eher so dann eben in dieser Zeit vom Studium, auch in Innsbruck. Ich meine, Innsbruck ist eine super aktive Stadt. Jeder geht irgendwie am Berg, man macht Radeltouren, man geht Skifahren, Skitouren, alles Mögliche. Und auch immer über längere Zeiträume. Und da ist mir schon aufgefallen, also ich habe einfach vieles ausprobiert. Und immer wieder wurde mir dann aber bewusst, wie ich selber mir so vorgebe, dass mein Körper Dinge, Leistungen, Dauer in dieser sportlichen Leistung irgendwie durchhalten muss und dass das ja ein Zeichen von Stärke ist, dass ich das schaffe ohne Nahrungszufuhr. Mhm. Und ja, irgendwie war da auch so ein kleiner Challenge-Charakter mit drin, bei mir selber, aber auch so mit den Freunden, mit denen wir unterwegs waren. Also es war einfach, ich meine, das ist ja jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, vor 10 Jahren war einfach das Wissen ein ganz anderes als das, was wir heute haben, besonders in diesem sportlichen Kontext. Also das fällt mir jetzt von meiner Seite her besonders auf, dass ich schon gemerkt habe, okay, irgendwie das Verhältnis mit Sport und Essen wird dann doch gleich irgendwie in diesen Leistungsgedanken irgendwie rüber oder übersetzt. Und es ist so eine ganz schmale Gratwanderung, das dann nicht auch in die alltägliche Ernährung mit rüberzunehmen.
Ja, ja. Ich glaube, was du jetzt aus dem Amateurbereich auch erzählst, die Wandlung gab es ja auch im Leistungssport sehr, gerade in den, also wir gehen ja auch vielleicht nachher noch ein bisschen auf die Differenzierung von Sportarten ein, aber gerade im Ausdauersport hat sich das ja auch gewandelt. Also nicht, ich muss meinen Körper, meine Körperökonomie darauf trimmen, lange ohne Nahrung auszuhalten, sondern ist ja auch völliger Quatsch eigentlich,
ja, total.
Sondern man fuelt und kann am Ende des Tages über einen längeren Zeitraum konstant auch mehr Leistung bringen. Und das stimmt, da erinnere ich mich auch so, ja, Ganztagesradeltour, ja nee, ich habe heute nur, jetzt habe ich alle Riegel wieder mit heimgenommen, ja,
genau.
Super, super klar,
ja.
Oder, ja, habe nur die halbe Flasche getrunken, ja, super, ja brauche ich nicht, bin einfach so fit, bin einfach so durchtrainiert,
genau,
und
genau.
Aushaltend.
Und super, und das war gar nicht so selten und deswegen, ich freue mich jetzt immer so, wenn die Sportler kommen und eigentlich besonders die Frauen, die Mädels kommen und sagen, boah, ich habe mich total eingedeckt, ich werde vorher schon XY essen und während der Einheit habe ich meine Riegel, meine Gels, meine Sportgetränke, alles mit dabei, ich habe alles ausgerechnet und da dachte ich mir, hey cool, dass dieses Bewusstsein dafür da ist, weil ja einfach, ich sage es immer so gerne, der Körper ist ja so ein phänomenales System, das ja ganz lange ganz viel puffert und mit Sicherheit wird es jetzt, wenn ich eine solche Einheit habe, kein Drama sein, aber wenn ich das halt auf Dauer häufiger mache, dann leidet der Körper und langfristig eben die Gesundheit darunter und deswegen ist ganz wichtig, dass man halt da wirklich gut Acht gibt.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Thema Bewusstsein und Bewusstsein entsteht natürlich nur über Wissen und Verstehen. Ich arbeite ja sehr gerne unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich möchte eigentlich keine Klienten oder auch Patienten im Klinischen von mir abhängig machen, sondern ab irgendeinem Punkt freut es mich total, wenn, also mich freut es nicht, wenn der Kontakt weniger wird, aber mich freut es, wenn einfach viele Tools oder Werkzeuge, die wir erarbeitet haben, einfach mitgenommen werden können und eine gewisse Eigenständigkeit entsteht. Ist dir das in deiner Arbeit auch wichtig oder arbeitest du damit, dass du sagst, ich vermittle Wissen, aber am Ende des Tages muss es dann auch natürlich umgesetzt werden, eigenverantwortlich?
Also für mich bedingt das eine das andere, weil ich der Meinung bin, ohne ausreichend Wissen fällt es mir viel, viel schwerer, Dinge umzusetzen, nach Plan mich zu ernähren, nach Plan zu trainieren. Ich finde vor allem, je intensiver der Sport in Richtung Leistungscharakter geht, desto wichtiger ist, dass die Sportler sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen, dass die verstehen, wie funktioniert mein Körper, wie arbeitet mein Körper bei einer Schnellkraftbewegung und wie arbeitet mein Körper in einer Ausdauerbelastung. Mhm. Das sind einfach andere Energiesysteme, die da arbeiten und angezapft werden. Und dann kann ich auch besser verstehen, warum eine Ernährungsstrategie Sinn macht oder warum eine Regenerationsstrategie Sinn macht. Da gehört so ganz, ganz vieles mit dazu, was einfach ich auf Wissensbasis mir viel, viel besser herleiten und erklären kann, um dann auch zu verstehen, warum ich jetzt manche Entscheidung treffe. Und ich bin eigentlich ein Fan davon, dass man sehr stark auf die Körperwahrnehmung hört. Mhm. Allerdings muss man immer den Rahmen ein bisschen beachten. Weil gerade wenn ich in einem Leistungssport unterwegs bin, dann habe ich einfach so eine Zielgenauigkeit. Also ich stimme ja mein ganzes System auf diese Leistung und auf diese Bestleistung ab. Mhm. Und da zu sagen, ernähre dich nur intuitiv, wäre wahrscheinlich falsch, weil ja auch der Körper in seinem System, in der Biochemie so arbeitet, dass teilweise ja dann auch Hungersättigungssignale unterdrückt werden, einfach weil das die sportliche Leistung mitbringt. Das heißt, es fällt mir schwer, da intuitiv zu essen vor allem. Mhm. Aber dann muss ich umso mehr verstehen, warum es jetzt sinnvoll wäre, was zuzuführen, obwohl ich vielleicht keinen Hunger habe. Mhm. Und deswegen, da bin ich total bei dir und finde ich richtig einen super schönen Ansatz, sozusagen, ich gebe dir die Grundlagen mit, wir erarbeiten uns das gemeinsam, aber am Ende möchte ich, dass du das selber verstehst und dass du auch diese Selbstbefähigung hast, selber für dich diese Entscheidung dann zu treffen.
Und da ist auch wieder, das ist ja ein super sportpsychologisches Thema, okay, wen habe ich vor mir sitzen? Weil es gibt einfach Athleten, Athletinnen oder auch im Amateursport Individuen, die sehr detailverliebt sind, also die sind sehr wissbegierig und scoren sehr hoch auf dem Motiv Neugierde und das muss ich auch wissen, wen habe ich vor mir? Wenn ich das nicht weiß, können zwei Probleme auftreten. Entweder ich gebe zu viele Informationen und erschlage die Person gegenüber. Das heißt, er wird vielleicht weniger reichen. Trotzdem muss sie es verstehen. Und dann gibt es die Person, die vielleicht extrem neugierig ist, aber zu wenig Informationen bekommt, um es zu verstehen, um es umzusetzen. Und das ist wieder ganz schön, wie auch jetzt bei dem Punkt Ernährung natürlich da auch wieder das Verständnis für das Individuum reinspielt und auch das Gegenüber zu kennen. Also ich denke, das ist auch bei so Beratungsgesprächen total wichtig. Wen habe ich vor mir sitzen? Was möchte der gerade von mir? Möchte er die ganze Biochemie verstehen? Oder sagt, okay, sag mir einfach, erklär mir ganz kurz, was brauche ich wann?
Ganz viele haben so die Einstellung oder denken, okay, ich mache jetzt mal ein Ernährungscoaching oder ich schaue mir mal eine Sache irgendwie bisschen intensiver an. Und ich merke total, es wird so oft vergessen, Ernährung ist so viel mehr als nur das, was auf dem Teller liegt. Mhm. Und ich bringe da so viele Themen von mir selber mit. Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen. Eben einmal, auch wenn ich alles ganz genau ins Detail wissen will, da liegt ja auch, schwingt ja auch die Kontrolle mit drin. Diese Planbarkeit, es gibt mir Sicherheit. Ich muss es irgendwie für mich verstehen und wissen. Oder auch emotionale Themen schwingen beim Essen ganz, ganz viel mit. Und man kann so viel ableiten aus dem Psychologischen, wenn es ums Thema Ernährung geht. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man gar nicht nur ein Ernährungscoaching oder eine Beratung oder irgendwas aufsucht, wenn es irgendwelche Probleme gibt, sondern eigentlich schon im Vorfeld, um sich selber kennenzulernen und zu verstehen, welchen Bedarf habe ich, natürlich ganz klar. Also was brauche ich einfach aus ernährungsphysiologischer Sicht für meine Herausforderung? und Anforderungen, und das ist egal, ob das im Leistungssport ist, im Hobbysport, im Alltag, und dann aber auch, welche psychologischen Muster stecken da vielleicht schon dahinter, die mich irgendwo einengen oder ja, die mir so einen kleinen Rahmen ja irgendwie nur geben. Wie kann ich da ausbrechen und was bedeutet es dann im Weiteren ja irgendwie dann auch für mein, ich finde immer so ein bisschen so ein persönliches Wachstum.
Gut, das sind ja auch persönliches Wachstum, eine der drei Säulen der Sportpsychologie, Leistungsoptimierung. Du hast es jetzt eigentlich total angesprochen. Also es geht ja darum, irgendwie Leistung zu optimieren. Und ja, Transfer in den Alltag bedeutet auch im Alltag gut zu funktionieren, sich wohlzufühlen. Und Wohlfühlen, da kommen wir zum nächsten Punkt, Gesundheitserhaltung. Und das Letzte ist eben die Persönlichkeitsentwicklung, wo das auch mit reinspielt. Okay, also wir fangen von vorne an. Bevor wir jetzt mit den psychischen Faktoren auch noch weitermachen oder da intensiver reingehen, hast du gerade die Biochemie angesprochen. Jetzt wird es ein bisschen nerdig, also nerdiger Einstieg. Da bist jetzt auch du die Expertin. Ich hoffe oder ich lese mich da sehr viel ein als Sportpsychologin, weil mir persönlich das Thema meiner Arbeit sehr wichtig ist. Die Grundlage ist ja erstmal zu verstehen, wie funktioniert die Ernährung und das Gehirn. Also salopp, es gibt ja den Satz, du bist, was du isst. Ganz grundsätzlich, was müssten Leistungssportler und darüber hinaus auch andere, die es interessiert, auf jeden Fall wissen, wenn es um die Ernährung und die mentale Leistung geht. Also welche Punkte sind wichtig, gerade in Bezug auf diese biochemischen Prozesse? Was steckt eigentlich dahinter?
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist immer ganz wichtig zu wissen, welcher Nährstoff welche Funktion hat in meinem Körper. Und da kann ich einmal natürlich auf der Leistungsebene schauen, aber eben auch gerade für meine mentale Stärke einfach ganz gut schauen. Und ich habe einerseits die großen Makronährstoffe, das sind die Kohlenhydrate, die Fette, die Proteine. Und die haben eben unterschiedliche Funktionen im Körper. Die Kohlenhydrate brauche ich einfach als Energiegewinnung. Und die, primär ist die Glucose, also die kleinste Form von Kohlenhydrat, die Energiequelle von unserem Gehirn. Also unser Gehirn funktioniert nur mit Kohlenhydraten. Heißt, reduziere ich die zu stark, sind irgendwann die körpereigenen Speicher aufgebraucht und mein Gehirn wird so schlecht versorgt. Und das wirkt sich natürlich gleich mal aus, also was schnell spürbar ist, so Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche, man ist mehr müde, all dieses verliert den Fokus, auch so ein bisschen den Antrieb, das fließt da alles mit rein.
Ich mache kurz ein dickes Ausrufezeichen.
Ja, ja, total. Dann haben wir die Proteine, die auch vor allem Baustoff sind, die aber auch, oder diese Aminosäuren sind auch die Grundbaustoffe von Neurotransmittern. Das heißt, die brauche ich eigentlich zur Reizübertragung. Die ganze Informationsfluss aus Gehirn zu Darm, kommen wir gleich nochmal drauf, oder auch generell Reizübertragung über verschiedene Systeme im Körper ist ganz, ganz wichtig, dass ich ausreichend Aminosäuren einfach habe, damit die aufgebaut werden können. Mhm. Und die Fette, auch die sind wieder für die Zellmembran ganz wichtig, auch da wieder Signalübertragung. Unser Gehirn besteht zu einem großen Teil aus Fetten, also auch da brauchen wir das baustoffmäßig dann wieder. Und von dem her ist ganz, ganz wichtig. Plus unsere Darmgesundheit ist maßgeblich oder bedingt maßgeblich, wie eben die Rückkopplung zwischen Darm und Gehirn funktioniert. Das hat bestimmt jeder schon mal von der Darm-Hirn-Achse gehört. Es gibt bestimmte Stoffe, die nur durchschreiten können. Und man hat immer so das Bild von, das Gehirn ist der Chef. Aber eigentlich passiert so viel Arbeit und Informationsfluss vom Darm ausgehend Richtung Gehirn, dass es total wichtig ist, wie gesund ist eben mein Darm? Wie groß ist die Vielfalt in meinem Mikrobiom? Was macht Leaky Gut? Habe ich Leaky Gut oder bin ich da eigentlich gut versorgt? Ernähre ich mich ballaststoffreich? Sind die Fette, die ich aufnehmen kann, kommen die über die Nahrung mit rein? Also das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem auch, weil im Darm so viele Neurotransmitter zum Beispiel produziert werden. Ganz maßgeblich haben wir dann Serotonin oder auch ein Dopamin, die uns
Unsere Glückshormone.
Unsere Glückshormone, genau, die uns antreiben, die uns fokussieren, die uns die Motivation geben, die aber auch wichtig sind für den Schlaf, für Regeneration, für das alles. Also das System spielt da ganz, ganz eng zusammen und ich glaube, das unterschätzt man oft, was wirklich dann die Auswirkung von dieser Darmgesundheit und der guten Nahrungszufuhr eigentlich dann wirklich für die Gehirnleistung und die mentale Stärke ausmacht.
Ah. War nicht so nerdig, wie ich es befürchtet hatte. Also ich glaube, man konnte es sehr gut verstehen. Du hast es mega, mega schön erklärt. Und ich erkläre es nicht immer ganz so schön und detailreich, aber das reicht auch meistens für meine Belange. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn sich zu wenig ernährt wird, wenn sich nicht richtig ernährt wird, ich sage jetzt bewusst nicht falsch, aber wenn bestimmte Nährstoffe fehlen, funktioniert die ganze Ansteuerung einfach nicht mehr. Also wir brauchen einfach da oben in unserem Hirn und über das neuronale Netzwerk brauchen wir einfach die Energie, die wiederum den Körper, den Muskel ansteuert, weil, und das ist, finde ich, auch ganz spannend, bevor wir oft merken, dass der Körper nicht mehr funktioniert, weil der funktioniert oft sehr, sehr lange, nimmt das Hirn aber schon wahr, es kann bestimmte Bewegungsabläufe, jetzt gerade in schnellen Sportarten, auch gar nicht mehr abrufen, weil es uns auch einfach gefährlich wird. Das heißt, unser Hirn schützt uns, steuert auch bestimmte Bewegungsabläufe, Muster gar nicht mehr an, wird auch langsamer. Mhm. Was natürlich auf eine Leistung sich, wenn man jetzt im Leistungssport bleibt, sich fatal auswirken kann. Und das andere ist ganz simpel. Alle unsere exekutiven Funktionen, die im präfrontalen Kortex sitzen, sind enorm wichtig, also sprich Arbeitsgedächtnis, Informationen verarbeiten, alte Informationen hervorholen. Das ist ja wie ein Rechenzentrum letzten Endes. Inhibition, also auch die Selbstregulation von Impulsen, die ganze Steuerung, Organisation und all das hängt letzten Endes von unserem Hirn ab. Und wenn das nicht die Nahrung bekommt oder die Nährstoffe, dann haben wir ein Problem. Und das ist natürlich im Leistungssport super fatal, aber auch darüber hinaus für ihn einfach extrem schwierig.
Ja, total. Also richtig spannende Punkte, die du da jetzt angebracht hast. Und ich finde immer so dieses, Ernährung ist ein Teil von dieser Kommunikation zwischen Gehirn und Darm. Aber ganz maßgeblich funktioniert ja diese Signalübertragung durch den Vagusnerv. Heißt, unser Nervensystem ist damit mit aktiviert oder spielt da eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und ich bin im Sport, bin ich eigentlich immer einem Stressmoment ausgesetzt. Das heißt, ich habe sportliche Leistung, Cortisol, Adrenalin geht nach oben, ist wichtig, weil wir diesen Fokus brauchen, weil wir die Aktivierung brauchen. Also kurzfristig ist super wichtig. Nur wenn jetzt zu viele Faktoren darauf dazukommen, also die dann weiteren Stress mit auslösen, heißt zu kurze Regenerationszeit, zu wenig Versorgung über die Nährstoffe, vielleicht noch einen emotionalen Stress mit dazu, dann wird dieses Dauervolumen oder Gesamtvolumen von Stressmoment im Körper einfach so hoch, dass dann auch die Kommunikation zwischen Darm und Hirn unterbrochen wird. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, vor allem die Ernährung und auch die Regeneration eigentlich als ganz funktionalen Aspekt zu betrachten. Also ich brauche einfach auch diese Nährstoffe, um meine Speicher wieder aufzufüllen, um mein Nervensystem wieder zu regulieren, um die Regeneration auch wieder gut einzuleiten, damit vor allem Sympathikus, Parasympathikus in eine Balance kommen und damit eben auch alle weiteren Körperfunktionen ausgeführt werden können.
Ja, absolut. Und Sympathikus, für alle, die es noch nie gehört haben, ist unser aktivierendes System. Parasympathikus eben das System, das uns runterfahren, entspannen lässt. Und ich glaube, jeder, der hier schon mal reingehört hat, hat auch vom Thema Nervensystem was gehört. Und was die Tami jetzt gerade auch nochmal beschrieben hat, ist, unser Nervensystem sollte halt immer in einer gewissen Balance sein. Und wenn das zu lange in einem viel zu hohen Arousal ist und das Cortisol auch nicht mehr abgebaut werden kann, Konsequenzen, Ermüdung, schlechte Konzentration, Verletzungsgefahr habe ich tatsächlich auch wirklich schon oft erlebt. Bei Sportlern, die sehr gestresst waren, sehr viele negative Gedanken, Emotionen, sich unsicher fühlten etc. pp. Und es war oft eine Frage der Zeit, und zwar egal ob Nachwuchs oder Profi, wo man schon irgendwie mal in ich sage jetzt mal im Netzwerk des Athleten sich besprochen hat, gesagt, boah, wir müssen aufpassen, ansonsten passiert was.
Das finde ich jetzt ganz spannend, dass du das aus dieser Perspektive ansprichst, weil der Körper hat eigentlich ganz deutliche Frühwarnsignale. Und häufig ist aber genauso, wie du sagst, der Sportler selber nimmt es vielleicht gar nicht so sehr wahr, weil für ihn verändert sich das vielleicht langsam und gar nicht so deutlich spürbar. Er merkt irgendwann vielleicht schon, hey, ich bin häufiger müde oder boah, jetzt war ich schon wieder schlecht gelaunt, aber so richtig greifbar wird es für den Sportler nicht, außer es sind wirklich körperlich sichtbare Symptome, also dass irgendwie Blutwerte das deutlich zeigen oder bei Frauen, dass die Periode ausbleibt, sowas ist sehr deutlich, aber ansonsten ist es eher, dass das Umfeld das zuerst wahrnimmt. Und da finde ich es ganz wichtig, das, was du jetzt angesprochen hast, so dieses in Austausch gehen miteinander. Also dass wirklich auch die verschiedenen, ich sage jetzt mal Disziplinen, Betreuer sich austauschen und sagen, hey, mir ist da was aufgefallen. Hast du aus der anderen Perspektive vielleicht eine Erfahrung mit demjenigen? Spricht man früh mit dem und dass man sich wirklich anschaut, wo sind jetzt die Ansatzpunkte, die für diesen Sportler Sinn machen?
Wir können ja mal gleich drauf einsteigen, Warnsignale, weil viele hören ja auch zu und es ist ja immer schön, auch wirklich was Praktisches mitzugeben. Und es ist ja ganz wichtig, eben die Grenze zu erkennen zwischen Ernährungsstrategie, also vor allem im Leistungssport, nochmal wichtiger, also ich sage jetzt mal im Amateursport. Und wenn Ernährung aber vielleicht auch emotional wird, schadet oder wenn Warnsignale auftreten, die, und wie du es gerade beschrieben hast, auf das Netzwerk, Trainer, Eltern, Teamkollegen zum Beispiel auch oder Partner, Familie, also Physiotherapeuten, Therapeutinnen, Athletiktrainerinnen, also alle, die sehr nah dran sind, nehmen das oft schneller wahr, weil Leistungssportlerinnen ja auch oft, ich sage jetzt mal von der motivationalen Ausrichtung her, sehr leistungsgetrieben sind. Ich muss ja funktionieren. Und das ist ja auch mein Job.
Genau, ich muss funktionieren und häufig bei Sportlern ist auch diese Leistungsbereitschaft, diese auch Leidensbereitschaft viel, viel höher. Und als Sportler muss ich immer, um besser zu werden, muss ich eigentlich jedes Mal wie eine Grenze überschreiten. Ich muss immer den Reiz vielleicht noch ein bisschen höher setzen, damit Anpassung passiert. Absolut. Und das ist natürlich ein Muster, das wirst du noch viel deutlicher kennen, das sich dann auch auf viele weitere Bereiche einfach überträgt. Und ich glaube, deswegen ist eben so besonders wichtig, dass dieses Netzwerk einfach voll gut funktioniert und dass man ehrlich mit den Athleten dann auch ist. Und egal, ob Leistungssport oder Amateursport, auf jeden Fall.
Deswegen ist mir zum Beispiel auch total wichtig, neben der Datenerhebung, also sei es jetzt die Herzfrequenzvariabilität zum Beispiel, die da ja auch ein guter Marker ist, auch die subjektive Einschätzung. Also wirklich, bei mir startet jedes Gespräch, wie geht's dir? Also wie geht's dir wirklich? Nicht so, wir treffen uns in der Bar und wie geht's dir? Ja, passt schon. Also wenn ich ein passt schon höre, werde ich eh schon immer aufmerksam. sondern wie geht's dir wirklich? Und das ist auch eine Übung, die ich ganz oft einbaue. Hey, frag dich das selber. Paar Mal am Tag oder in der Früh. Schau in den Spiegel und frag dich, wie geht's mir eigentlich gerade? Also, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich auch keine weiße Weste an. Ich frage mich jetzt auch nicht selbst so oft, hey, wie geht's mir eigentlich?
Ja, das sollten wir öfter machen. Sollte man viel öfters machen, genau, ist total schwer. Und manchmal ist ja auch so, dann findet man raus, dass man vielleicht gar nicht so die Power oder Motivation hat. Und aber der Timetable ist halt so voll gepackt, dass man ja irgendwie auch funktionieren muss und möchte und vor allem im Sport. Je stärker leistungsgetrieben oder leistungsorientiert es wird, desto wichtiger ist ja auch, dass ich mich an diese Trainingseinheiten und meinen Trainingsplan halte. Also ich habe ja dann gar nicht so einen großen Spielraum, wo ich sagen kann, okay, das setze ich jetzt aus oder das mache ich jetzt, sondern irgendwie, das war jetzt, wir hatten das in einem Gespräch mit zwei Trailrunnerinnen, das war jetzt ganz nett, so wann wird dann die Motivation zur Disziplin? Und eigentlich, je professioneller das wird, desto weniger stellt man sich die Frage, bin ich jetzt motiviert? Sondern ich muss halt funktionieren und mache das. Genau, und auch da, das fand ich eigentlich richtig schön, dass die beiden, es waren zwei Frauen, erzählt haben, dass sie sehr stark in Rücksprache mit ihrem Trainer gehen und eben auf die Tagesform eigentlich sehr, sehr achten.
Das waren jetzt auch schon zwei Punkte, wo es in Richtung ist es Disziplin, ist es Motivation, ist es Intuition, wird es zu sehr Disziplin, kann ich davon auch noch abweichen, also habe ich die Flexibilität auch noch, kognitive Flexibilität ist auch ein Punkt der exekutiven Funktion im Arbeitsgedächtnis und weil wir auf die Warnsignale eingehen wollten, das sind schon die Warnsignale oft. Also wenn überhaupt keine Flexibilität mehr da ist, dass ich immer um 6.15 Uhr und 35 Sekunden zu Abend essen muss und dann nur dies und die Menge. Wenn es sich permanent meine Gedanken ums Essen drehen, ja. Wenn ich permanent anecke, auch mit Familie, mit Angehörigen, mit Freunden, wenn ich auswärts nicht mehr esse. Ich glaube, das sind schon alles so Warnsignale auf der psychologischen Ebene, jetzt mal abgesehen von den emotionalen, dass man merkt, jemand ist ermüdet, erschöpft, sehr gereizt, Konzentrationsprobleme, wo man hellhörig werden kann. Und das Problem ist aber, es gibt ja auch Folgeschäden. Also wenn ich diese Warnsignale nicht wahrnehme und lange, über lange Jahre darüber hinausgehe oder körperlich, ja, Periode bleibt aus zum Beispiel, was für Folgeschäden kann auch eine mangelhafte Ernährung haben?
Ja, das wird ja gerade im Sport besonders beleuchtet und ganz stark für Frauen. Da geht es ja viel um dieses Red S, also relatives Energiedefizit im Sport. Und man weiß einfach, dass primär einmal die Knochengesundheit leidet, weil einfach der Körper irgendwann anfängt, an die körpereigene Struktur zu gehen und die abbaut, weil er einfach sonst keine Energie mehr kriegt. Das heißt, Ermüdungsbrüche passieren schneller im längeren Verlauf, dann aber auch Osteoporose, wo wirklich besonders Frauen einfach drauf schauen müssen, überhaupt die Hormongesundheit, also dass wirklich, wenn der Zyklus ausbleibt, dass in ganz, ganz massives Alarmsignal, weil der doch eigentlich gute Auskunft über unsere Gesundheit gibt. Und das ist auch ganz spannend, weil ich erlebe das schon auch bei Sportlern, die relativ jung sind, die sagen, hey, aber eigentlich, wenn ich meine Periode nicht habe, das ist doch mega cool, das ist super, weil ich muss mich darum nicht kümmern, ich habe irgendwie eine Konstanz in meiner Leistung, es fließt da nicht mit rein, also ich habe gerade gar keinen Bedarf, dass ich mich um einen gesunden Zyklus kümmere. Und da darf man schon wirklich ganz, ganz stark hellhörig werden, weil die, ich glaube dann auch der psychologische Mechanismus dahinter dann so stark zieht und diese Denkmuster so verankert sind, dass das ja eigentlich schon kein gesundes Verhältnis mehr zum Sport und auch zu der Ernährung dann hat. Genau, ja. Sowas. Gibt da noch viele weitere, auch alles, was in die Depression reingeht, beginnend vielleicht mit Schlafstörungen, all dieses. Also das ist schon sehr, sehr gefährlich. Und viele sind eben nicht so direkt greifbar oder ersichtlich, weshalb es dann schwer ist, ja, das sich auch vielleicht einzugestehen und vor allem dann diesen Switch zu schaffen zwischen, ich war jetzt die ganze Zeit ganz kontrolliert, ganz restriktiv mit meinem Essen, ich musste alles planen, hin zu, okay, jetzt muss ich meinem Körper wieder diese Ernährung geben, diese Nährstoffe geben, ich muss mehr essen, ich muss mir es vielleicht mehr einplanen, ich muss ein gutes Verhältnis zu diesen Lebensmitteln gewinnen. Da, also das ist eine ganz, ganz lange Arbeit und da sind wir eigentlich wieder bei dem Eingangsthema. Je besser und je früher Sportler aufgeklärt sind, was Ernährung eigentlich alles Positives geben kann oder wie es unterstützen kann, desto weniger rutscht man eben in solche Essmuster dann rein. Mhm.
Und zu der Aufklärung, also es ist ja das eine, zu verstehen, welche biochemischen Prozesse wirklich wichtig sind für meine Leistung, warum ich die Ernährung brauche. Und, da gehen wir vielleicht gleich noch drauf ein, Hydration. Also das wird nämlich dann ganz oft vergessen beim Thema Ernährung, obwohl es das absolute Basic ist.
Ja, es ist irgendwie schon so eigentlich Standard dazu, aber du hast recht, es geht oft wirklich unter einfach.
Es geht oft unter, ja. Wir gehen gleich nochmal drauf ein, warum auch eben genügend zu trinken so wichtig ist. Gibt es ja auch in die andere Richtung die Wechselwirkung. Also nicht nur du bist, was du isst, sondern oft isst du auch, was du bist. Und das ist auch oft oder ist wichtig zu entscheiden und kennenzulernen, warum esse ich gerade? Also andersherum gedacht, was beeinflusst mein Essverhalten auch von der Psyche? Also nicht nur, was macht mein Essverhalten mit der Psyche, sondern wie beeinflusst auch meine Psyche das Essverhalten? Sprich, was passiert, wenn das Essverhalten plötzlich auch emotional wird? Kennt man oft aus dem klinischen Bereich, ist aber oft im Leistungssport dann auch schon wieder echt eine Fine Line, dass Essen oft aus Stress, aus Druck, Belohnung ist oft so ein Thema, also das habe ich mir heute
ganz
verdient,
stark, ja.
Genau, Kontrolle, Kompensation, eine verzerrte Selbstwahrnehmung, auch Körperbild ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich jetzt gerne nochmal mit dir drauf eingehen würde, inwieweit das deine Arbeit auch mit beeinflusst als Ernährungscoach.
Ich finde es ganz spannend, weil man vieles wirklich physiologisch herleiten kann. Also man kann ganz schnell erkennen, wann der Körper einfach durch zum Beispiel Unterversorgung dann auch gewisse Mechanismen im Gehirn auslöst, die vielleicht ein emotionales Essen begünstigen. Oder aber, dass zum Beispiel, es gibt ja die Typen, die sagen, boah, wenn ich traurig bin, dann kann ich überhaupt nichts essen, und die anderen sagen, dann esse ich die ganze Zeit. Oder auch im Stress, so, ich vergesse es im Stress und esse nichts, und
die anderen sagen,
ich brauche ständig Beschäftigung.
Was bist du für ein Typ? Weil ich habe jetzt auch gerade überlegt, aber ich bin definitiv auch, wenn ich Stress habe oder mir es nicht gut geht, dann esse ich nicht.
Ich auch nicht. Ja, ich bin auch dieser Typ. Ja, total. Und häufig ist ja dann so dieser Boomerang, der dann danach kommt. Oder wenn man sich das Essen lange verbietet, den ganzen Tag über, dass dann ja wirklich aus physiologischer Sicht der Körper einfach diese Nährstoffe braucht. Und dann gibt es Cravings und wirklich Heißhungerflashes. Das hat ja so eine Kettenreaktion dann im Anschluss. Also die Menschen, die machen sich ja dann auch wieder ihre Gedanken, die fühlen sich schlecht, die haben dann wieder Selbstzweifel, dass sie es ja irgendwie doch nicht können und dass sie das nicht schaffen und nicht stark genug sind und es wird nie funktionieren und geht dann direkt so weiter und ziehen sich eigentlich über diese Spirale selber immer weiter nach unten. Also und auch egal, da wieder, ob Profisport oder Amateursport oder auch kein Sportler, das ist ganz, ganz extrem, wie eigentlich unsere psychische Gesundheit, unser Essverhalten mitreguliert. Und deswegen habe ich das auch vorher gesagt, man kann so viel über sich lernen, wenn man sich die Ernährung anschaut, weil ja, und es ist auch eine Herausforderung, die darf man auch annehmen, weil das eben was ist, was jetzt nicht in einer Stunde besprochen ist, sondern es ist das, was man jeden Tag wieder über sich selber lernt, wieder kennenlernt, hey, da war jetzt dieser Wettkampf oder dieses Training oder diese Stresssituation, wie habe ich mich da verhalten? Was war mein Umgang mit Essen? Habe ich das unterstützend dazu genommen oder war das eigentlich eher, dass ich mich dadurch auch noch überfordert habe und zurückgehalten habe? Und wie geht dann die Gedankenspirale in dem Falle weiter? Und es ist einfach wirklich, dass immer wieder beim Bewusstsein wahrnehmen, wie reagiere ich, wie denke ich in dem Moment, weil nur wenn ich das greifbar mache für mich und erkennbar mache, kann ich dann auch in die Veränderung dann gehen.
Bewusstsein, und da sind wir die Basis, das Wissen. Und man spricht ja ganz oft von defizitärer Ernährung, aber was ich schon noch oft erlebe, ist so das Bedürfnis, und da ist oft Mangel an Wissen, also wie viel brauche ich wirklich, zu viel. Also, dass man auch zu viel Kalorien zuführen kann, weil man vielleicht gar nicht so viel braucht, wie man denkt, weil ich denke, emotional, das gibt mir Stärke, damit fühle ich mich besser. Und es ist auch wichtig, ein Gespür dafür zu bekommen oder sich beraten zu lassen, wie viel Kalorien brauche ich auch eigentlich. Es ist ja eigentlich relativ simpel. Also ich brauche so viel, wie ich ausschütte. Ich meine, das Beispiel im Auto. Ein Auto braucht halt so und so viel, je nachdem, was für ein Motor verbaut ist, so und so viel Sprit, damit es so und so lang fahren kann.
Genau, ja.
Und bei einem Leistungssportler zum Beispiel, das ist auch extrem interessant, gibt es auch den Begriff Körperökonomie. Also wie sich auch ein Körper anpasst. Sprich, wenn ich jetzt anfange, auf irgendwas ganz arg zu trainieren, und das kann sich innerhalb von weniger Wochen tatsächlich auch anpassen, also bei einer Grand Tour passiert das im Rennradsport, innerhalb von weniger Wochen, dass der Körper auch anfängt, weniger zu verbrauchen. Also der Körper passt sich an.
Du meinst, weil er weniger Nahrung dann zugeführt kriegt?
Nee, er passt sich praktisch von dem Bedarf an. Also Sportler, die im Vergleich jetzt zu einem jemand, der jetzt, sag ich mal, noch nie auf den Berg gegangen ist, hat erstmal einen viel höheren Umsatz wie jemand, der halt komplett durchtrainiert ist, weil der Körper auch ökonomisch wird.
Ja. Genau, ja.
Das
genau. Genau. Total. Und ganz wichtig ist ja dann auch immer, die Sportarten unterschiedlich sich anzugucken, welche Herausforderungen oder Anforderungen hat die jeweilige Sportart.
Ja.
Eben, wo muss ich vielleicht die Regeneration noch ein bisschen fokussierter sogar mir anschauen als jetzt in anderen Sportarten. Also, weil ja auch da arbeitet der Körper oder verbraucht der Körper ja nicht nur in dem Moment der sportlichen Betätigung und des Trainings, sondern ja auch dann im Nachhinein oder an Ruhetagen, was ganz oft vergessen wird. Und auch so dieses Thema eben, wann ist zu viel, was ist zu wenig, welches Körperbild bringe ich da mit, welches Gefühl bringe ich da aber auch mit, du hast es jetzt schön angesprochen, so manchmal ist ja auch so dieser Ausgleich von diesem Druck, von dieser mentalen Belastung, so merkt, okay, boah, irgendwie, das fährt mich jetzt runter, ich habe da vielleicht eben Dopaminausschüttung, die mich jetzt irgendwie ein bisschen auch beruhigt, was ja damit reinfließt, oder so dieses, ich brauche irgendwie aber auch ein wie so ein Puffer, wie so ein Schutz. Also ich muss vielleicht auch Masse aufbauen, weil ich mich dann sicherer fühle, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin stärker. Andersrum genau das Gleiche. Ich habe das Gefühl, ich bin zu viel oder irgendwas funktioniert nicht. Also muss ich meinen Körper dünn halten, klein halten, leicht halten. Also das ist total spannend, was da eben ja wieder in dieser Kopplung vielleicht emotional oder auch überhaupt psychologische Mechanismen dann auf das Essverhalten sich auswirken, total.
Es hängt halt einfach eng miteinander zusammen. Du hast ja auch, das wollte ich jetzt mal ganz kurz aufgreifen, in einem Vorgespräch so ein schönes Bild beschrieben von davon, dass Darm und Gehirn permanent am Telefonieren sind.
Ja.
Vielleicht möchtest du das nochmal ganz kurz erklären.
Ja,
das
im passt Prinzip jetzt hier ganz gut. Im Prinzip ist es ja dieser Austausch, den wir vorher schon besprochen hatten über die Darm-Hirn-Achse, wo einfach ständig Rückkopplung passiert. Also der Darm gibt Informationen an das Gehirn, hey, wie sind wir nährstoffmäßig versorgt, was muss man reparieren, was gibt das Mikrobiom alles ab. Also ganz viel ist unser Immunsystem, wo stehen wir da, weil ja ganz eine große Menge von unserem Immunsystem im Darm sitzt. Und die koppeln dann immer wieder rück und checken so quasi ab, hey, okay, welche Prozesse funktionieren, was muss man jetzt lostreten, was muss man hochschrauben, was muss man runterschrauben. Also die sind eigentlich ständig im Austausch, genau. Und übersetzt wird es dann halt in den Symptomen, die wir ganz unterschiedlich wahrnehmen.
Und was ist, wenn es dem Kopf zu stressig wird, wenn zu viel oder dem Darm zu stressig wird?
Ja, dann wird eben die eine beziehungsweise die andere Funktion herabgefahren. Also ist einfach so. Ja. Es wird weniger, viel weniger versorgt. Verdauung wird herabgesetzt. Ja, was natürlich zu verschiedensten Symptomen dann führen kann. Erstmal vielleicht mit Blähungen, dann aber auch das ganze Thema Reizdarm, all das.
Also sprich, nicht mehr gut erreichbar, Hörer wird auf die Seite gelegt oder auch der Stecker gezogen.
Genau.
Das ist, ich kam jetzt gerade nochmal auf das Bild, weil du vorher, wo es auch um emotionale Gründe oder Auslöser für Ernährung, aber auch, wo es darum ging, dass der Körper auch manchmal extrem noch nachverbrennt und wo es darum ging, okay, wie viel brauche ich, wie viel nicht. Und dann kam bei mir so das Bild, auch da wieder, Vorsicht, auch da muss eine Flexibilität sein. Also es klang jetzt einfach alles sehr geregelt und sehr strukturiert und ich glaube so an die Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr jetzt euren Tagesbedarf ausgerechnet habt und ihr habt jetzt noch am Tag 1500 Kilokalorien verbrannt oder auch nicht, weil ihr den ganzen Tag in der Arbeit wart und nur euren Grundbedarf habt, aber ihr mega Bock auf eine ganze Pizza habt und danach noch ein Tiramisu und dazu noch ein Aperol Spritz und nur eure Zahlen im Kopf habt, ganz ehrlich, scheißegal, weil manchmal geht es auch darum, einfach die Glückshormone zu haben, die auch wieder für die Regeneration wichtig sind. Und ich glaube, ob Leistungssport oder Amateursport, eine gewisse Flexibilität ist unheimlich wichtig, weil wenn man zu starr wird, nimmt man sich auch wieder Thema Serotonin, Ausschüttungen, die letzten Endes dazu führen, dass ich auch besser regenerieren kann, weil es mir gut geht, weil ich zufrieden bin, weil ich mich entspannen kann.
Ja, super. Man reduziert es oft so auf dieses Physiologische, aber eben das, was du sagst, so dieses, wenn ich diese emotionale Leichtigkeit oder dieses Wohlgefühl habe, das hilft oft mehr, beziehungsweise oft wichtiger, in diese Regeneration zu kommen, als dann, dass ich tatsächlich nährstoffmäßig auf den Punkt versorgt bin. Bin ich total bei dir und auch da wieder so spannend, weil der Körper einem ja oft das zeigt. Und das finde ich vor allem im Amateursport ganz wichtig. Ja. So, wenn ich jetzt intensive Trainingseinheiten hatte und ich schaffe es vielleicht nicht ausreichend, die Nährstoffe wieder aufzufüllen, dann zeigt der Körper mir das die nächsten 1, 2, 3 Tage. Und wenn ich dann hingehe und aber mein Hungergefühl ignoriere oder mir denke, hey, nee, mein Intake ist schon hier voll, es geht jetzt nicht mehr, der Körper sagt aber Hunger, dann fängt es langsam an, in so ein, ja, nicht mehr ganz gesundes Essverhalten zu gehen und dann reduziere ich eben so sehr meinen Bedarf und ökonomisiere mich ja dann auch nach unten. Also der Stoffwechsel passt sich ja dann auch nach unten an und deswegen ist es so wichtig, wie du sagst, das gehört alles mit dazu und gesunde Ernährung ist nicht nur der grüne Salat und eine schlechte Ernährung ist nicht nur die Pizza, sondern es ist immer dieses Gleichgewicht aus beidem, damit auch eben dieses seelische Wohlbefinden einfach, Wie sagt man?
Ja, erfüllt wird.
Erfüllt wird, danke.
Unser seelisches Wohlbefinden erfüllt wird. Erfüllt. Und ich glaube, man kann da ja sich ganz gut, ich in ganz vielen Bereichen spreche ich immer von so einer Baseline. Also man sollte so eine Baseline haben, die so einen Ausgleich schafft. Und auch da in der Ernährung, glaube ich, ist eine gewisse Baseline gut und wichtig. Aber man sollte sich nicht, oder ich glaube, es ist nicht gut, sich nicht auch hier und da auch mal etwas gönnen einfach. Mhm. Und das erlebe ich im Leistungssport. Und es gibt Sportler, die machen es extrem gut und sind da nicht zu, ich sage jetzt mal, zu verkopft oder zu starr und haben die Flexibilität. Natürlich auch immer unter dem Gesichtspunkt oder unter dem Kontext, wo befinde ich mich gerade, bin ich Pre-Game, also vor dem Wettkampftag, oder bin ich gerade in einer intensiven Phase oder ist es vielleicht auch nach einem Wettkampf, wo ich mir mal was gönne. Und ich glaube, die gewisse Flexibilität zu behalten, ist super, super wichtig.
Ja, total. Aber ich glaube, das ist ja auch ein großer Teil deiner Arbeit, oder? Es geht ja nicht darum, in dem Moment, wenn ich jetzt Pre-Game bin oder egal in welcher Sportart, dass ich dann in dem Moment versuche, gute Entscheidungen zu treffen, sondern dass ich mich im Vorfeld eigentlich darauf vorbereite und dass ich mir diese Strategie ja schon erarbeite. Habe.
Ja? Ja, genau, Teil meiner Arbeit. Plus, es fängt oft sehr, sehr früh an und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, wenn man noch früher anfangen würde. Also wirklich schon auch Aufruf an Trainer, Eltern, so Muster entstehen sehr früh, haben viel mit Prägung natürlich zu tun, also was bringe ich auch mit aus meiner Prägung und was kommt dann dazu, was für ein Stress kommt auch dazu. Leistungssport kann auch Stress sein. Ja. Das heißt, Ich fände es extrem wichtig, noch viel, viel früher zum einen ein Bewusstsein zu schaffen, Selbstwahrnehmung, Eigenverantwortung, die Intuition auch nicht zu verlieren. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, und das passiert, finde ich, auch oft in Nachwuchsleistungszentren, dass Intuition verlernt wird, dass sich alle an gleiche Linien halten sollen. Ich weiß, es ist Arbeit, Individualisierung, aber es ist unheimlich wichtig, gerade im Nachwuchsbereich. Jeder oder die meisten kennen wahrscheinlich auch den Begriff Relative Age Effect. Phänomen, es gibt eine gewisse Altersspanne, oder müsste man mich jetzt korrigieren, ich würde sagen so zwischen 12 und 17 sowas, Pi mal Daumen,
ganz grob. Ja, auf jeden Fall Jugendalter im Wachstum.
Jugendalter bei Frauen und Männern nochmal ein bisschen unterschiedlich, wo einfach unheimlich viel passiert, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und wir verlieren auch sehr viel im Nachwuchs dadurch, dass wir das nicht auf dem Schirm haben, dass es halt in dem Altersbereich auch schon Athleten, Athletinnen gibt, wenn man jetzt im Leistungssport bleibt, die schon sehr ausgereift sind körperlich, die vielleicht auch in der Ernährung anders arbeiten müssen, wenn man wieder in Strukturierte geht. Trotzdem muss man da wieder aufpassen, dass es auch intuitiv auch noch bleibt.
Ja.
Und ich glaube, das ist definitiv ein schmaler Grat, hier Bewusstsein zu schaffen, ohne Kontrolle und Angst zu erzeugen. Was aber nur funktioniert über Austausch, Workshops, die Eltern ganz fest mit einbeziehen, Trainer, auch auf ich sage jetzt mal nicht nur nach Leistungszentrumsebene, sondern einfach auch auf anderen Ebenen.
Man könnte da ja so wahnsinnig weit in verschiedene Facetten irgendwie mit reingehen, weil eben eigentlich, das sagt die Eltern, eigentlich ist das ja schon ganz, ganz wichtig, welches Essverhalten oder welche Einstellung zum Essen kriege ich auch aus meinem Elternhaus mit. Wie waren damals die Abläufe oder in meiner frühen Kindheit die Abläufe? So, das ist schon ganz interessant, ohne da jetzt Eltern zu viel Druck zu machen.
Nee,
so.
Nee.
Aber einfach so eben, wenn Kinder von klein auf ein gesundes Verhältnis zum Essen haben, fällt es ihnen natürlich auch dann, wenn es in so eine, ich sage jetzt extreme Richtung, wenn es Richtung Sport geht, dann viel, viel leichter da auch reflektiert mit umzugehen. Und das finde ich ist schon sehr auffällig. Sportler, die insgesamt sehr reflektiert sind, die haben eigentlich auch immer einen guten Umgang mit dem Essen, weil die genau vielleicht besser auf ihre Intuition hören, weil die ihr Selbstvertrauen gestärkt haben, weil die wissen, hey, nee, ich mache das jetzt nach meinem Gefühl und ich weiß, ich vertraue darauf, das funktioniert. Vielleicht haben sie die Erfahrung gemacht, die Unterstützung gekriegt, aber das ist total wichtig, so dieses eben, welche Eigenwahrnehmung, welchen Selbstwert schreibe ich mir auch selber zu, um dann eben sagen zu können, nach meinem Gefühl würde ich das jetzt so machen und ich weiß, dass das funktioniert.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und desto stabiler Selbstwert ist oder jemand in sich stabil, desto weniger ist natürlich auch die Gefahr, dass irgendwas Externes funktionalisiert oder instrumentalisiert wird, was natürlich oft beim Essen passieren kann, durch emotionale Muster, die das eben auch bedingen können. Jetzt springen wir vom Nachwuchs auch dahin, was nach der Karriere passiert. Also ich sag mal, vor der Karriere, im Nachwuchs kann man viel tun, aber ich glaube, man muss auch vorbereiten, was nach der Karriere passiert. Man erlebt, dass eben als Leistungssportler Ernährung, es ist ein Riesenthema, klar, es ist unheimlich wichtig für Körper, für meine ganzen exekutiven Funktionen, für meine mentale Stärke. Und plötzlich ist die Karriere vorbei und was dann? Und da kann es ja auch in verschiedene Richtungen gehen. Manche nehmen brutal zu, manche behalten es bei, kommen nicht raus aus den Mustern, also weiterhin 18.15 Uhr und 34 Sekunden Abendessen. Ja. Wie siehst du das? Kennst du das aus deinem Beruf, dass du da auch schon Leute begleitet hast?
Also tatsächlich so ganz intensiv noch nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass so dieses, gerade diese Muster, die ich mir aneigne als Leistungssportler, die beeinflussen ja ganz stark auch mein Verhalten im Alltag. Sei es dieses Thema, immer wieder Grenzen zu verschieben, vielleicht Grenzen auch zu überschreiten. Ich finde auch häufig dadurch, dass so vieles vorgegeben ist, wie gehe ich mit Entscheidungsfindung um? Also kann ich Entscheidungen treffen, sowas. Und wenn natürlich eine große Komponente, die irgendwie planbar war, wegfällt, dann versuchen viele ja das zu kompensieren über eben, ich kontrolliere halt das, was ich kontrollieren kann und Essen kann ich ja eigentlich kontrollieren. Und so dieser Ausgleich, ich glaube auch da sind wir wieder bei dem Punkt, je reflektierter jemand schon im Vorfeld ist, desto leichter passiert dieser Übergang, je eher vielleicht auch psychologische Themen mit dahinter stecken, desto schwieriger wird es, dass man aus diesem Muster mit rausfällt. Oder wo muss ich kompensieren, wo merke ich, hey, eigentlich ist das Thema von dem Symptom gerade ein ganz anderes oder warum ich in ein bestimmtes Essverhalten rutsche, egal jetzt ob Über- oder Unterversorgung, was steckt eigentlich dahinter?
Das ist ganz spannend und ich glaube, es gibt zwei Richtungen, die sehr es gibt natürlich ganz, ganz viele Richtungen, aber zwei sehr deutliche Richtungen. Einmal das Ausbrechen aus den Rahmenstrukturen. Also endlich Freiheit, so ich kann machen, was ich will. Und irgendwie hat man das aber nie so wirklich differenziert. Was bedeutet das für mich, Freiheit zu haben? Und es wird sehr mit dem Essen kompensiert, weil das halt ein Riesenthema auch vorher schon gespielt hat. Und das andere ist, was du auch schön beschrieben hast, Thema Kontrolle. Und Thema Kontrolle ist eigentlich immer ein Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, plötzlich fallen Rahmenstrukturen weg, ich bin nicht mehr in irgendeinem Team, ich bin nicht mehr so angebunden. Und ich muss mir irgendwas suchen, wodurch ich wieder die Sicherheit bekomme.
Ja, und dadurch, und ich muss ja auch jetzt eine andere Identität finden. Also ich war ja ganz lange die Rolle Sportler, habe mich damit identifiziert. So, welche Identität habe ich dann nach meiner Karriere? Wie sehe ich mich denn selbst? Ich glaube, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Extrem wichtiger Punkt, weil man wird ja auch, also nicht nur, dass man selbst so gesehen wird, sondern man wird ja auch so wahrgenommen.
Ja, genau.
Also man kommt irgendwo hin und jeder fragt einen danach und du trinkst ja nichts und man rutscht da auch vielleicht in so eine bisschen besondere Rolle und plötzlich hat man die nicht mehr so und sagt, so, jetzt interessiert es irgendwie niemanden mehr. Bedeutet aber nicht, dass sich niemand für mich nicht interessiert, sondern meine Rolle hat sich verändert.
Genau.
Und ich glaube, da kann man auch präventiv, also zumindest mir begegnete schon sehr viel, begleiten beim Karriereende, dass man auch das Thema Ernährung als Komponente mit einbaut und sagt, okay, wie sieht es da aus? Wenn es kein Thema ist, ist eh kein Thema. Ist auch wieder sehr sportartenabhängig, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Sportarten, natürlich das glaube ich, überhaupt gar keine Rolle. Ausdauersportarten spielt es oft eine größere Rolle, wo das Gewicht auch Thema ist. Klar, ist auch einfach Physik. Leicht macht oft schneller.
Ja,
ist so, das wissen wir auch so. Berghochfahren mit mehr oder weniger Kilo, das merkt man einfach. Hat dann eben auch sehr viel Thema Selbstbild zu tun, Selbstwahrnehmung. Und das ist, wo man dann wieder auf der sportpsychologischen Ebene einfach sehr viel, und wie du es erwähnt hast, mit dem Thema Identität einfach arbeiten kann.
Das Schöne finde ich immer bei Sportlern, selbst wenn mal jemand irgendwie eine Phase hat, dass er sagt, nach der aktiven Karriere möchte ich erstmal nichts mit Sport zu tun haben, dann finden die ja doch eigentlich wieder zur Bewegung zurück.
Dauert so 3 Wochen.
Ja, genau, weil sie wissen, weil sie kennen, eben, welche Glücksgefühle das auch auslöst und was sie Positives damit verbinden und was es ihnen gibt. Und ich glaube, so dieser Zugang zur Bewegung, der ist in jedem Fall total schön. Und es muss ja nicht immer in einem ich sage jetzt, krankhaften Bild irgendwie dann enden, sondern es kann ja auch einfach dieser harmonische Übergang sein zwischen
Training und Bewegung.
Training und Bewegung und Lifestyle.
Ja. Interessant ist, dass es tatsächlich nicht immer allen bewusst ist. Also was du gerade angesprochen hast, ist ein super wichtiges Thema, weil viele fallen danach in so ein Loch. Depressive Symptomatiken, Gereiztheit, traurig, sehen irgendwie keinen Sinn mehr, Freudlosigkeit. Und es ist ihnen nicht bewusst, dass nicht nur die Bewegung ein Beruf war und irgendwie ein Teil des Lebens gespielt hat, sondern, und dann sind wir wieder in der Biochemie, dass ganz viele Prozesse, wie du es beschrieben hast, zum Beispiel Dopamin, Serotonin, der Körper gewohnt war, ganz viel davon zu bekommen. Ja. Und das ist auch wieder Thema Körperökonomie, das Lernen auch wieder anzupassen, dass es halt dann vielleicht nicht die, 30 Stunden Trainingswoche sein muss, sondern dass es darum geht, wieder Bewegung zu integrieren in den Alltag, was ich sowieso jedem Menschen empfehlen würde.
Total. Oder eben auch einmal, wie kann ich es von der Ernährung her unterstützen? Welche Lebensmittel kann ich denn vielleicht vermehrt zuführen, um das auf dieser Ebene wieder vermehrt zu produzieren? Mhm. Aber ja auch Ersatzstrategien zu finden, was macht mich denn außerhalb von Sport noch glücklich? Ja. Weil auch das geht ja ganz häufig verloren, weil einfach keine Zeit bleibt, um andere Hobbys oder andere Dinge zu tun.
Das ist, glaube ich, sowieso, also auch jeder, der hier schon mal zugehört hat, Thema mehrere Säulen im Leben haben. Genau. Also wem sage ich das? Pace 5, können wir gleich noch drauf eingehen. Ihr baut auch auf mehreren Säulen auf und auch in meiner Arbeit. Es geht immer um mehrere Säulen im Leben zu haben, weil irgendeine bricht vielleicht mal weg oder bröselt oder wird marode, aber dann habe ich noch ein paar Säulen und es gibt einem auch wieder enorm viel Stabilität. Thema Base 5, zu diesem Thema. Abschluss und Einladung. Nein, nicht Thema Base 5, aber ihr bietet eben, es war jetzt eine schöne Überleitung mit den Säulen. Was bietet ihr konkret an in Bezug auf Ernährungscoaching, aber auch Bewegung und wie können Menschen mit euch in Kontakt treten? Wenn sie nicht in Innsbruck wohnen.
Wenn sie nicht in Innsbruck wohnen. Also ich glaube, viele Elemente aus dem Gespräch stellen das eigentlich eh ganz gut dar. Also wir versuchen auf jeden Fall immer ganz zentral die Säule Community mit einzubeziehen, das Netzwerk mit einzubeziehen, den Austausch mit einzubeziehen, weil einfach diese menschliche Komponente unglaublich wichtig ist. Unser Leitspruch ist eigentlich immer Build Your Base, egal in welchem Kontext.
Baseline,
genau. Ob das jetzt Ernährung ist oder ob das im Training ist. Es geht darum, mal so ein Fundament zu erstellen. Wir haben das Glück, dass wir verschiedene Experten quasi unter einem Dach haben, wo dieser Austausch sehr schnell auch passieren kann. Das heißt, wir haben das Training hier bei uns, egal ob das jetzt im Gruppensetting ist oder ob das in der Einzelbetreuung ist, ob das in der Trainingsplanung ist, auch eben mit Athleten. Wir haben die Ernährung mit dabei, wo wir da ganz, ganz schnell reagieren können. Kommt ein Sportler aus einer Verletzung? Was sind Trainingsanforderungen? Ist gerade Vorbereitungsphase? Ist Wettkampfphase? Wo müssen wir jetzt einfach ansetzen? Was sind besondere Herausforderungen? Wir können das schnell einmal mit dem Trainer bei uns intern, aber auch eigentlich mit den zuständigen Coaches aus Verband oder wo auch immer die Sportler herkommen, dann zusammenbringen. Und so hat man eben auch so ein schnelles Frühwarnsystem eigentlich, was echt cool ist. Und weiter gehen wir dann mit der Säule Mindset, die für uns mega wichtig ist in eigentlich allem, was wir tun. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, oder wenn ich mich als Coach beschreiben würde, dann würde ich sagen, unterstützend und ich finde
empathisch,
so...
Empathisch, hast du gesagt?
Empathisch, genau. Es ist immer so wichtig, wo kommt der Mensch her? Was bringt er mit? Wo möchte er hin? Und wie kann ich den dafür super gut unterstützen. Du hast auch schon angesprochen mit Physiotherapeuten, Trainer, also die sind so nah an diesen Menschen dran. Die kennen den manchmal vielleicht besser als der Mensch sich selber. Und das versuchen wir einfach immer zu integrieren und in alles, was wir tun, mit reinfließen zu lassen, um auch da einfach das Wachstum für den Sportler, für den Alltagsathleten, wer auch immer da bei uns ist, mit zu unterstützen. Genau. Und am Ende des Tages versuchen wir immer über unsere Events, unsere größeren Sportangebote alles irgendwie so ein bisschen zu kombinieren, dass auch eben so dieser Faktor einerseits sich selber vielleicht ein bisschen challengen und mal seine Komfortzone verlassen, andere Sportarten ausprobieren, aber auch so dieses Wohlgefühl und diesen, wie so ein bisschen so ein Kick, so hey, ich habe das geschafft, das war cool, mit der Community haben wir das und das erlebt und so dieses positive Verknüpfung von Sport und Wohlbefinden einfach zu schaffen, genau. Mhm. Und prinzipiell sind wir in Innsbruck, mittlerweile auch in Sölden und hier ganz in der Nähe in Völs vor Ort und haben aber auch alles an unserer Betreuung online, also kann jederzeit über Zoom mit uns, egal ob Checkup, Ernährungscoaching, Online-Training, alles Mögliche einfach machen. Genau.
Das klingt sehr gut, schaut gerne mal vorbei. Wir sind jetzt somit auch bei einem runden, würde ich sagen, Ende angelangt. Und jetzt habe ich eine allerletzte Frage. Also wir gehen jetzt nicht auf Muster bei uns ein, weil ich glaube, wir hatten die im Podcast schon so ein bisschen geteasert. Also auch da gibt es Muster und da sind wir auch schon kurz drauf eingegangen. Mir ist jetzt nur eine Frage noch hängen geblieben. Und zwar meintest du, das war jetzt ein Teil zuvor, was man auch tun kann bezüglich Ernährung spezifisch, um zum Beispiel Serotonin, Dopamin und so weiter zu fördern. Bei mir hat sofort bling, 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 Schokolade. Okay, ist wahrscheinlich nicht das Allersinnvollste, aber ja, wir haben es zu Beginn erwähnt, ist dann tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen, aber Hydration ist wichtig, einfach auch um diese ganzen Funktionen, ist ja auch logisch. Also wenn Leitungen austrocknen, erkläre es jetzt mal ganz kurz, dann fließt halt nichts mehr, fertig. Also wenn ihr nicht trinkt, dann trocknet halt alles aus, neuronales Netzwerk, Nervenbahnen, Leitungen. Da könnt ihr euch auch die Ernährung sparen. Ich glaube, so kann man es nochmal kurz runterbrechen. Aber was kann ich essen anstatt nur Schokolade für meinen Glückshormonhaushalt?
Ja, wichtig eben, ich habe gesagt, die sind bestehen aus Aminosäuren, also die Proteine sind ja einfach wichtig, aus verschiedensten Quellen, Eier, Milchprodukte, Geflügel, sowas alles, auch rotes Fleisch dann nochmal, oder auch Bananen, also für Serotonin brauche ich Tryptophan, zum Beispiel in den Bananen, das heißt, bevor ich vielleicht zur Schokolade greife, weil ich merke, ich brauche jetzt irgendwie was mich glücklich macht und wie auch immer, kann ich vielleicht auch die Banane essen, wenn ich jetzt lieber süß mag als herzhaft. Ganz simples Beispiel.
Sehr gut. Vielen Dank, Tami. Gut, wir sind am Ende angelangt und ich bedanke mich natürlich vor allem bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder bei Sport im Kopf dabei wart. Und wie immer freue ich mich natürlich über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und noch mehr, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuhört. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir sehr, sehr gerne ein kleines Sternchen, damit auch andere den Podcast schneller finden können. Liebe Tami, vielen herzlichen Dank für dieses sehr, sehr spannende und informative Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
Und ich glaube, wir überlegen uns Folge Teil 2.
Ja, sehr gerne.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.